der Fraktion der CDU, CSU und SPD mit dem Titel Deutschlands maritime Wirtschaft stärken, Sicherheit, Resilienz und Innovation vom Hinterland über die Küste bis zur Hohen See, sowie Beratung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Bedeutung der maritimen Wirtschaft für ganz Deutschland anerkennen, maritime Wirtschaft nachhaltig stärken und absichern. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten vereinbart. Ich eröffne diese sogleich, wenn hier die Schichtwechsel erfolgt sind. Diejenigen, die rausgehen, mögen uns verlassen mögen, und die, die dazukommen wollen, es tun. Das geht alles ein bisschen leiser. Vielen Dank. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort Vanessa Zobel von der CDU-CSU-Fraktion.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute sprechen wir über den maritimen Antrag. Und gerade für meine bayerischen Kollegen möchte ich noch einmal erklären, was das eigentlich ist. Und nein, es wird nicht um Timmy gehen. Nächste Woche findet in Emden die nationale Konferenz statt. Das passiert alle 2 Jahre. Dazu bündelt der Antrag alles von Sicherheit über Häfen zu Wasserstraßen bis hin zu Offshore. Für wen ist die Konferenz besonders interessant? Für unsere Reeder, unsere Werften, unsere Unternehmen und die Schifffahrt. Und warum ist es wichtig? Tja, da genügt gerade ein Blick auf die Weltlage. In der Straße von Hormuz sehen wir, wie schnell zentrale Handelsrouten unter Druck geraten. Im Schwarzen Meer sehen wir, wie Russland gezielt Häfen blockiert, ja, und damit Getreideexporte zum geopolitischen Druckmittel werden. Seit einigen Jahren umgeht die Schattenflotte Sanktionen. Sie ignoriert internationale Regeln, lässt Anker schleifen und gefährdet Sicherheit und Umwelt auf See. Dieser Realität müssen wir begegnen. Dafür brauchen wir aber auch ein anderes Verständnis für maritime Politik. Bei uns wird alles Maritime oft als regionale Frage Norddeutschlands abgetan. Und damit kenne ich mich als Niedersächsin aus. Doch dem ist nicht so. Unsere maritime Wirtschaft beginnt ab Verladung an der Werksrampe über die Hinterlandanbindung mit der Bahn zu den Wasserstraßen in unsere Häfen. Also klar gesagt, so gelangen Produkte aus Süddeutschland über Norddeutschland hinaus in die Welt. Und das betrifft rund 60%. Deswegen ist maritime Politik ja keine regionale Frage, sondern eine nationale Frage. Aber lassen Sie mich doch konkret auf den Antrag und auf die Punkte eingehen. Da möchte ich einmal 5 hervorheben. Erstens. Wir nehmen unsere maritime Infrastruktur und unsere Handelsflotte in die nationale Sicherheitsstrategie auf. Dann ohne funktionierende Häfen und ohne Handelsflotte gibt es auch keine Versorgung in Krisenzeiten. Wir müssen da vorausschauend resilient werden und nicht erst, wenn es schon brennt. Zweitens. Wir schützen unsere kritische Infrastruktur vor Sabotage, vor Cyberangriffen und vor organisierter Kriminalität. Und wir schauen auch dann genau hin, wenn Drittstaaten wie China sich an unseren Häfen oder zentralen Anlagen beteiligen wollen. Denn Sicherheit muss Vorrang vor kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen haben. Drittens. Sie erinnern sich bestimmt an die Zeit, wo es fast täglich neue Drohnenüberflüge gab. Mit Experimentierklauseln schaffen wir jetzt Raum für moderne Drohnenabwehr. Bisher müssen unsere Fregatten ja seeseitig ungeschützt in den Häfen liegen, und auch das müssen wir dringend ändern. Dafür treiben wir die Entwicklung und Beschaffung autonomer Über- und Unterwassersysteme voran. Viertens. Wir stärken unseren maritimen Standort. Marine- und Behördenschiffbau sind Schlüsseltechnologien. Also Fähigkeiten, die wir auch unbedingt in Deutschland halten wollen. Deshalb nutzen wir zukünftig den Spielraum vom Artikel 346 AEUV konsequent. Was heißt das konkret? Wir wollen Marineschiffe, Küstenwachtboote und Spezialschiffe, wenn möglich, in Deutschland bauen. Damit sichern wir Know-how, damit sichern wir Arbeitsplätze und damit sichern wir im Ernstfall unsere eigene Handlungsfähigkeit. Fünftens. Wir verbessern die Hinterlandanbindung. Denn was nützt der beste Hafen, wenn die Waren dort nur schwer an- oder wieder wegkommen? Wenn Truppen und Ausrüstung nicht verlegt werden können? Schiene, Straße und Wasserstraße müssen da einfach gemeinsam zusammengedacht werden. Nur so funktionieren unsere Lieferketten, und die Unternehmen können ja dann auch verlässlich planen. Und nur so kann uns die Bundeswehr im Ernstfall den Rücken frei halten. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich einen Punkt auch ganz offen ansprechen. Ich hätte mir an einigen Stellen mehr gewünscht. Mehr Investition, mehr Spielraum. Aber wir alle kennen die Haushaltslage. Und Politik bedeutet auch, ja, trotz aller Wünsche, die Realität nicht zu vergessen. Vielen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten, auch der Büros. Wir stehen als Koalition klar an der Seite der maritimen Branchen und finden, das haben wir hier auch gezeigt. Ich freue mich auf die Diskussion mit den Branchen in Emden nächste Woche und bedanke mich.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Leif-Erik Holm für die AfD-Fraktion.
Liebe Bürger, Herr Präsident, meine Damen und Herren, mehr als 90% der weltweit gehandelten Güter werden über den Seeweg transportiert. Und daran erkennen wir schon die Bedeutung des maritimen Wirtschaftsstandorts Deutschland. Deutschland ist Exportnation. Jeder dritte Arbeitsplatz hängt bei uns vom Außenhandel ab. Umso wichtiger, dass wir unsere Häfen, die Werften, unsere Handelsflotte stärker in den Blick nehmen. Gerade der Iran-Krieg zeigt ja, wie anfällig die Weltwirtschaft ist, wenn die Seeschifffahrt beeinträchtigt ist. Für uns als AfD ist klar, wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um uns im Bereich der maritimen Wirtschaft unabhängiger und widerstandsfähiger aufzustellen. Und dafür brauchen wir vor allem Wettbewerbsfähigkeit und eine klare Sicherheitsstrategie. 125 Forderungen haben Sie mit Ihrem Antrag zusammengetragen, darunter leider wieder viel Klimaklamauk, aber auch durchaus richtige Dinge wie der verstärkte Schutz unserer kritischen Infrastruktur. Nicht zuletzt die Sprengung der Nord Stream Pipelines hat ja gezeigt, dass wir hier völlig blank waren. Und das geht nicht. Solche Dinge müssen erstens konsequent aufgearbeitet werden, aber sie dürfen vor allen Dingen in der Zukunft nie mehr passieren. Unsere Häfen, Werften, Pipelines müssen sicher sein. Als kritisch muss man auch den Zustand unserer maritimen Infrastruktur bezeichnen. Es hapert bei der Instandhaltung unserer Hafenanlagen und bei der verkehrlichen Anbindung. So beklagt die IHK Nord, dass Kaimauern, Schleusen, Brücken, Straßen und Schienen teils erhebliche Mängel aufweisen, die die Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit der Logistik gefährden. Und wenn wir sehen, dass die Sonderverschuldung 500 Milliarden für Infrastruktur als Verschiebebahnhof fast nur zum Stopfen von Haushaltslöchern genutzt wird, dann wird das so jedenfalls nichts mit einem Aufbruch für Deutschland. Merz und Klingbeil haben die Deutschen mit ihrer Schuldenorgie einfach hinter die Fichte geführt. Wo sind sie, die zusätzlichen Investitionen? Und das fragen auch die Häfen so. Der Geschäftsführer der Lübecker Hafengesellschaft, Sebastian Jürgens, er wirft dem Bund vor, sich mit falschen Argumenten vor Investitionen aus dem Sondervermögen in die Seehäfen zu drücken. Und wenn wir dann noch sehen, wie andere Länder an uns vorbeiziehen, dann können sie 10-mal nette Papiere schreiben, dann werden wir ganz einfach abgehängt. Beispiele aus MV. Bei mir in Mecklenburg-Vorpommern wurde gerade die Königslinie eingestellt, eine wichtige Fähranbindung an Skandinavien. Von Sassnitz auf Rügen nach Trelleborg in Schweden und umgekehrt. Und jetzt können die Rüganer der polnischen Fähre zuwinken, die von Swinemünde rüberschippert. Das kann doch nicht unser Anspruch sein, meine Damen und Herren. Und wenn wir schon bei Swinemünde sind, hier entsteht auch gerade ein Tiefseehafen in Rekordzeit für den Containerumschlag. Ein Viertel der Hamburger Kapazitäten ist dort geplant. Bei uns, Hafen Rostock, hat es allein 2 Jahre gedauert, um endlich weitere Flächen zur Hafenerweiterung zu bekommen. Die gibt es jetzt, aber es sind deutlich weniger geworden, als Rostock Port gebraucht hätte. So wird das jedenfalls nichts mit einer Verbesserung der Infrastruktur. Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig, nach innen und außen. Das gilt auch für die Werften. Die großen Schiffe werden ja in Asien mittlerweile gebaut. Wir halten einfach in der Kostenstruktur nicht mehr mit. Zu teure Energie, zu teurer Stahl. Jetzt soll er auch noch grün werden nach Möglichkeit, wird noch mal teurer, zu hohe Lohnnebenkosten. Ohne den notwendigen Bau von Militärschiffen, U-Booten, Korvetten, Fregatten wären unsere Werften mausetot. Auch hier kommen wir wieder auf das Kernthema Deutschlands zurück. Unser Standort ist nicht mehr attraktiv. Für uns als AfD ist klar, was wir tun müssen. Das gilt nicht nur für die maritime Wirtschaft, aber auch für sie. Steuern und Abgaben runter, zurück zu bezahlbarer Energie und weniger Bürokratie. So machen wir Deutschland endlich wieder fit für den Weltmarkt. Und die schlechten Standortbedingungen, die wird auch das Großbürgschaftsprogramm des Bundes nicht wettmachen können. Es verbessert die Finanzierung von Schiffsprojekten, ja. Aber es hilft natürlich wenig, wenn die Werft dann in die Pleite rutscht. Und das haben wir alles schon erlebt. Siehe Genting und die MV-Werften. 300 Millionen Euro sind futsch, weil die Schwesig-Regierung und ihre Vorgänger die Augen zugemacht haben. Dabei war damals schon die Insolvenz absehbar. Und so darf man nicht mit dem hart erarbeiteten Geld der Bürger umgehen. Wir erwarten hier auch von der Bundesregierung, dass sie sich ihrer Verantwortung stellt und risikobewusster herangeht, damit hier nicht wieder deutsches Steuergeld verbrannt wird. Meine Damen und Herren, die maritime Wirtschaft, sie muss deutlich stärker in den Fokus rücken. Sie ist wichtig für das Fortkommen unseres Landes. Wir müssen unsere Häfen, Werften, die Handelsflotte, die Binnenschifffahrtswege, die Fischerei in Schuss bringen. Denn nur so werden wir hier in Deutschland langfristig unseren Wohlstand sichern können. Vielen Dank.
Vielen Dank. Als Nächste spricht Dunja Kreiser für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, moin! Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland ist ein starkes Industrieland, und diese Stärke hat viele Wurzeln. Eine davon liegt zum Beispiel auf dem Wasser. Unsere maritime Wirtschaft sorgt dafür, dass Waren ankommen, dass unsere Industrie produziert und dass Energie bereitgestellt wird. Sie verbindet unser Land mit der Welt. Und Herr Holm, Sie sollten da auch schon mal konsequent in Ihrer Politik sein, denn bei dem einen wollen Sie keine Investitionen und keine Fördergelder und bei den anderen nach Ihrem Belieben vielleicht schon. Also konsequente Politik zeigt sich durchaus anders. Genau deshalb beraten wir heute diesen Antrag und genau deshalb ist es ein wichtiges Signal gerade jetzt. Denn ja, die Lage hat sich verändert. Sicherheit, wirtschaftliche Stabilität und Versorgungssicherheit sind enger zusammengerückt. Lieferketten sind anfälliger geworden, geopolitische Abhängigkeiten sichtbar und damit wächst auch die strategische Bedeutung unserer maritimen Wirtschaft. Darauf geben wir mit diesem Antrag eine klare Antwort. Unsere maritime Infrastruktur ist Teil der kritischen Infrastruktur. Ihr Schutz ist deshalb von zentraler Bedeutung. Dabei geht es nicht um abstrakte Risiken. Organisierte Kriminalität und Formen hybrider Bedrohungen und Angriffe auf Infrastruktur sind reale Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, dass die bereits angestoßenen Maßnahmen konsequent weitergeführt werden. Es ist wichtig und richtig, dass wir die Zusammenarbeit von Polizei, Zoll und Sicherheitsbehörden stärken und Zuständigkeiten hier klarer fassen. Denn Sicherheit ist die Grundlage für funktionierende Wirtschaft, für Vertrauen in unsere Standorte. Gleichzeitig zeigt sich, dass die maritime Industrie wirtschaftlich stark aufgestellt ist. Der Gesamtumsatz ist zuletzt um mehr als 15% gestiegen. Im zivilen Schiffsbau haben die Ablieferungen um über 20% zugelegt. Und auch die Beschäftigung ist gewachsen. Das zeigt, die Branche hat Zukunft, sie ist Zukunft. Aber gleichzeitig sehen wir eine Entwicklung, die wir klar benennen müssen. In den vergangenen 5 Jahren haben sich europäische Reeder Schiffe im Wert von rund 310 Milliarden US-Dollar bestellt. Rund 60% dieser Aufträge gingen nach China und stark und diese Tendenz steigt. Während der Anteil chinesischer Werften noch vor wenigen Jahren deutlich geringer lag, ist er inzwischen auf 3/4 gestiegen. Bei deutschen Reedern ist die Entwicklung noch ausgeprägter. Von einem Gesamtvolumen von über 24 Milliarden US-Dollar entfielen zuletzt fast 100% der Aufträge nach China. Das ist keine Randentwicklung, das ist eine strukturelle Verschiebung. Und das bedeutet auch, industrielle Kapazitäten verlagern sich und mit ihrem Know-how vor allen Dingen Wertschöpfung und langfristig eben auch Einfluss. China hat über Jahre hinweg gezielt industrielle Kapazitäten aufgebaut mit staatlicher Unterstützung und klarer strategischer Ausrichtung. Diese maritime Industrie ist dort Teil einer umfassenden industrie- und geopolitischen Strategie. Darauf müssen wir eine europäische Antwort haben. Nicht mit Abschottung, sondern mit wettbewerbsfähigen Bedingungen, mit klarer Industriepolitik und mit einem starken europäischen Ansatz. Denn maritime Industrie ist mehr als ein Wirtschaftszweig. Sie ist Teil unserer strategischen Handlungsfähigkeit, unserer Versorgungssicherheit. Wer hier dauerhaft Kapazitäten verliert, verliert auch Gestaltungsspielraum. Deshalb kommt es darauf an, dass wir in Europa die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Die europäische Industriestrategie geht in die richtige Richtung, aber sie reicht noch nicht aus. Gerade der Schiffsbau muss stärker in die zentralen industriepolitischen Instrumente der Europäischen Union eingebunden werden. Auch Ihr Programm wie den Industrial Accelerator, der hier entschieden sichtbar wird, ob wir langfristig eben auch wettbewerbsfähig sind, ist eine souveräne Entscheidung. Gleichzeitig wächst die Branche und mit ihr die Anforderungen. Bis 2030 ist eine deutliche Ausweitung der Wertschöpfungskette zu erwarten. Das heißt, dass der Bedarf an Fachkräften erheblich steigen wird. Deshalb müssen wir Ausbildung stärken, Qualifizierung sichern und gute Arbeitsbedingungen gewährleisten. Denn industrielle Stärke braucht qualifizierte Beschäftigte und sie braucht Verlässlichkeit, vor allen Dingen Mitbestimmung. Die vergangenen Jahre haben uns zudem mehr deutlich vor Augen geführt, wie letztlich globale Lieferketten sein können. Deshalb ist es richtig, dass wir die Resilienz unserer Logistiksysteme stärken und die verschiedenen Verkehrsträger besser miteinander verknüpfen. Das zeigt ganz klar, maritime Politik ist Industriepolitik. Und auch die Hinterlandanbindung wird hier massiv berücksichtigt. Die Wasserstraßen, die Schleusen, die Binnenhäfen. Nun zum Bereich Offshore-Windenergie. Da sehen wir, welches Potenzial hier liegt. Zentraler Baustein für diese Energieversorgung ist zeitgleich ein wichtiger Treiber für industrielle Entwicklung. Nicht nur als Berichterstatterin, auch als Abgeordnete eines Industriestandortes in Salzgitter ist es mir wichtig, dass wir diese Entwicklung verlässlich und mit klaren Standards versehen. Auch unter Berücksichtigung des Operationsplans Deutschlands. Und dazu gehört natürlich auch ein gesundes Meer, ein gesundes Ökosystem, den dürfen wir nicht außer Betracht lassen. Ich bedanke mich in diesem Sinne, Herr Präsident, mein letzter Satz, bei meiner Kollegin Vanessa Zobel für die gute Zusammenarbeit. Und wir freuen uns auf eine gute Konferenz in Emden. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Als Nächste spricht Claudia Müller für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Denke ich an das Meer, dann denke ich an Freiheit, an den Horizont, der immer weiter rückt, egal wie weit man fährt, an den Wind, der keine Grenzen kennt. Und dieser Wind, der macht uns frei. Er weht verlässlich, gehört niemandem, er schickt keine Rechnung. Und deswegen ist für mich der Begriff Freiheitsenergie, schöne Grüße übrigens an Christian Lindner, der treffendste Begriff für erneuerbare Energien. Denn sie geben uns genau das zurück, was fossile Abhängigkeiten uns nehmen. Selbstbestimmung, Handlungsfähigkeit, Freiheit. Und diese Freiheit, die bekommt man nicht geschenkt. Beharrlich müssen wir als Gesellschaft das Ziel verfolgen, unabhängig und stark zu werden. Dafür müssen wir arbeiten, dafür müssen wir investieren. Aber beides machen Sie, werte Bundesregierung, leider nicht. Es ist sogar noch schlimmer. Konsequent versuchen Sie gerade, die Erfolge der vergangenen Jahre in der Energiepolitik wieder zurückzudrehen. Sie torpedieren die Energiewende, stellen Klimaziele infrage und zerstören damit Investitionen und verspielen die wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Wirtschaft, Planungssicherheit und Vertrauen. Investitionen zum Beispiel in erneuerbare Wasserstoffproduktion werden aktuell zurückgehalten, weil die Bundesregierung Unsicherheit schafft. Ich glaube ja inzwischen, dass Sie haben wirklich noch nicht verstanden, dass Klimaschutz inzwischen ein Grundpfeiler unserer Wirtschaft in Deutschland ist. Stellen Sie sich endlich dieser Realität. Denn Wasserstoff und E-Fuels zum Beispiel gehören dorthin, wo wir absehbar keine anderen Alternativen haben und eben nicht in Autos oder Heizungen. Denn machen wir uns nichts vor. Im Wasserstoffbereich sind wir erst am Anfang. Noch haben wir keinen funktionierenden Markt. Hier braucht es dringend die richtigen Rahmenbedingungen, damit es vorangeht. Und dafür braucht es auch ein abgestimmtes europäisches Vorgehen. Nur als EU, nur gemeinsam sind wir ein wirklicher Global Player. Und das gilt auch im Schiffbau. Hier sind grundlegende Made-in-Europe-Vorgaben überlebensnotwendig für die Branche. Denn noch sind wir in Europa Weltmarktführer beim Spezialschiffbau. Noch. Denn China drängt auch hier strategisch rein. Und in Ihrem Antrag adressieren Sie das. Sie sprechen, dass ein echtes Level Playing Field für die deutsche maritime Wirtschaft erforderlich ist, um ein starker maritimer Standort zu bleiben. Wie das aber hergestellt werden soll, dazu kein Wort von Ihnen. Sie schreiben nur, dass, und ich zitiere, Beteiligungen von Drittstaaten an kritischer maritimer Infrastruktur konsequent einer risikobasierten sicherheitsrechtlichen Prüfung unterziehen wollen und die Bearbeitung von EU-Leitlinien aktiv begleiten. Unseren Antrag mit konkreten Forderungen für ein Investitionsschutzgesetz wollten Sie aber gar nicht mit aufsetzen lassen. Das war Ihnen dann wahrscheinlich zu konkret an dieser Stelle. Und das Thema ist brandaktuell, wie wir zum Beispiel an der Übernahme der wichtigen Hamburger Zippel-Spedition durch das chinesische Unternehmen COSCO sehen. Denn ein Hafen, meine Damen und Herren, besteht eben nicht nur aus Kaikante und Hafenkrähen, sondern eben auch aus den Hinterlandanbindungen. Und dazu gehören auch die Logistikunternehmen. Das Ziel übrigens, Gütertransporte künftig klimaneutral und neben der Wasserstraße, die Sie adressieren, auch die Schiene zu stärken, das fehlt in Ihrem Antrag. Und genauso fehlt eine verbindlich unterlegte Hafenfinanzierung. In der Opposition wollten Sie, liebe Union, vor 2 Jahren noch 400 Millionen jährlich als Hafenlastenausgleich. Und Sie, liebe SPD, haben erst gerade mit allen SPD-Fraktionen der Länder und des Bundes 500 Millionen jährlich zur Hafenfinanzierung gefordert. Was findet sich in Ihrem Antrag dazu? Nichts. Und apropos Hafenpolitik. Trotz großer Versprechen im Koalitionsvertrag handelt die Regierung, als ginge sie Hafenpolitik überhaupt nichts an. Die Antwort auf unsere kleine Anfrage dazu Anfang April wirkt wie textgewordenes Achselzucken. Sie machen es sich hier wirklich zu einfach. Die Verweise auf die Zuständigkeiten der Länder und dass Impulse von Ihnen ausgehen müssten, ganz ehrlich, das ist keine Hafenpolitik, das ist Arbeitsverweigerung, liebe Koalition. Und Arbeitsverweigerung sehen wir leider auch beim Thema Schattenflotte. Das erwähnen Sie im Antrag noch nicht einmal wörtlich, sondern Sie schreiben, dass erst einmal geprüft werden solle, inwieweit gegenüber Schiffen in offensichtlich unzureichendem technischen Zustand sowie solchen mit erhöhtem Risiko für Umwelt und maritime Sicherheit restriktivere Maßnahmen bei der Durchfahrt durch Hoheitsgewässer ergriffen werden können. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Es gibt dazu genügend Studien. Schweden und Frankreich machen es bereits vor. Die entsprechenden Kontrollen sind möglich, und zwar rechtlich wie praktisch. Russische Schiffe nehmen inzwischen Umwege in Kauf, um nicht durch schwedische Gewässer zu fahren, um dem eben zu entgehen. Und Herr Dobrindt ist doch sonst so ein Fan von Grenzkontrollen. Bei diesem Thema haben Sie unsere volle Unterstützung für ein hartes Vorgehen an den Grenzen. Machen Sie doch endlich. Ich will noch etwas eingehen, was gerne vergessen wird. Wir sprechen über Technologie, wir sprechen über Industrie. Wir müssen aber auch über die Menschen sprechen. Mit der Werftenrettung in der letzten Wahlperiode konnten wir vielen fleißigen Menschen die Arbeitsplätze sichern. Und übrigens eben nicht nur im Norden. Um auch künftig unser Know-how und unsere Expertinnen und Fachwissen in Deutschland und Europa zu halten, brauchen wir jetzt vor allen Dingen Planungssicherheit. Und zwar nicht nur im Maritimbereich, sondern insbesondere auch im Wasserstoff- und im Offshore-Bereich. Es ist richtig und wichtig, liebe Koalition, dass Sie die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Seeleute adressieren und sich dafür einsetzen wollen. Denn gerade sitzen übrigens nicht Schiffe vor der Straße von Hormuz fest, sondern da sitzen Tausende von Seeleuten fest. Auch an die sollten wir dabei denken. Und in Deutschland müssen wir auch dringend Dinge verändern, um die Fachkräfte zu See zu sichern. Es fehlen Lotsinnen, Schiffsmechanikerinnen, Elektrotechniker, Offiziersassistenten, Kapitäninnen. Und das deutsche System, die deutsche maritime Politik ist in einem sehr komplexen System von Förderung gefangen. Und dadurch muss man ehrlich sagen auch nur schwer reformfähig. Wir brauchen hier mehr Transparenz und vielleicht als ersten Schritt auch mal eine Analyse der komplexen Förderung, auch im Sinne einer Entbürokratisierung. Und es ist auch schön, dass Sie immer wieder ankündigen, mehr in Deutschland beräderte Schiffe unter die deutsche Flagge zu bringen. Doch der Gesetzentwurf zum Flaggenrecht, der übrigens seit Wochen immer wieder im Verkehrsausschuss verschoben wird, in dem ist wenig dazu zu finden. Auch hier fehlt es wieder an strategischen Vorgehen. Werte Bundesregierung, Sie sind mit dem Anspruch angetreten, Deutschland wieder stark zu machen. Der Bundeskanzler hat noch in der letzten Legislatur großspurig andere als Klempner der Macht bezeichnet. Den Beweis, dass Sie das Handwerk Regieren beherrschen, haben Sie leider auch im Maritimteil nicht erbracht. Und dabei haben wir Ihnen die nötigen finanziellen Möglichkeiten gegeben. Wir haben Ihnen die Chance gegeben, verantwortlich zu handeln. Für das Klima, für unsere Wirtschaft, für die Menschen in den Häfen und auf den Schiffen. Der Wind weht, die Technologie ist da, die Freiheitsenergien sind bereit, die Unternehmen auch. Nutzen Sie die Chance für uns und unsere maritime Wirtschaft.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Jörg Cézanne für die Fraktion Die Linke.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Eine einzige Zahl verdeutlicht die Bedeutung der maritimen Wirtschaft. Zwei Drittel des deutschen Außenhandels werden per Schiff über die Seehäfen abgewickelt. In den Häfen besteht dringender Handlungsbedarf, um sie fit zu machen für die Herausforderungen der Zukunft. Dass die Bundesregierung trotz Sondervermögen die Küstenländer mit dieser Aufgabe weiterhin alleine lässt, ist unverantwortlich und muss dringend beendet werden. Aktuell geht es um den Erhalt des Gesamthafenbetriebs im Land Bremen, der Arbeitskräftereserve in Bremerhaven mit knapp 850 Arbeitsplätzen. Der Betrieb federt die Bedarfsschwankungen im Hafen ab. Die Beschäftigten halten in schwierigen Zeiten den Hafenbetrieb aufrecht und erwarten berechtigterweise sichere Arbeitsplätze und faire Arbeitsbedingungen. Die Linke steht solidarisch an ihrer Seite. Große Reedereien übernehmen derzeit immer weitere Teile der Lieferkette, vom Hafenumschlag bis hin zur Zustellung auf der letzten Meile. Damit verschieben sich aber auch die Machtverhältnisse zu Ungunsten der Kunden, der Hafenbetriebe, der Hafenstädte und der Beschäftigten. Umso problematischer ist es dann, wenn wie im Hamburger Hafen Teile der Infrastruktur an Reedereien wie MSC oder Costco verkauft werden. Die Seehäfen sind aus unserer Sicht eine so wesentliche Infrastruktur, deren Bedeutung weit über die unmittelbar Beteiligten hinausgeht, dass sie zwingend in öffentlichem Eigentum bleiben müssen. Bereits erfolgte Privatisierungen sollten wieder zurückgeführt werden. Wir halten es für dringend notwendig, die Kooperation der deutschen, europäischen und europäischen Häfen zu vertiefen. Eine kluge Arbeitsteilung zwischen den Häfen kann Kapazitäten besser auslasten und problematische Eingriffe wie die immer weitere Vertiefung der Fahrrinnen in Elbe und Weser für immer größere Schiffe vermeiden helfen. Dazu brauchen wir auch eine deutlich verbesserte Hinterlandanbindung durch Bahn und Binnenschiff, besonders am Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Tiefwasserhafen. Meine Damen und Herren, die Tonnagesteuer erlaubt es Reedereien, ihre Gewinne pauschal entsprechend der Ladekapazität des Schiffes zu ermitteln, anstatt auf Basis der tatsächlichen Erträge. Der Bundesrechnungshof hat völlig recht, wenn er feststellt, es sei schwer vermittelbar, dass die Steuerlast selbst bei Gewinnen in Milliardenhöhe damit weit unter 1% liegen könne. Die Tonnagesteuer sollte europaweit abgeschafft werden. Hinzu kommt die problematische Praxis des Ausflaggens von Schiffen, die dann unter der Flagge eines anderen Landes zu schlechteren Arbeitsbedingungen und bei geringerem Arbeitsschutz fahren. Maren Ulbricht von Merni hat völlig recht, wenn sie Ausflaggungen als Tarifflucht auf See kritisiert. Sie führen zu einem anhaltenden Verlust an maritimem Know-how in Deutschland. Deshalb sollten Vorteile für Reedereien zwingend an das Führen der deutschen Flagge und die Ausbildung einheimischer Seeleute gebunden werden. Weiterhin sollte Deutschland die Praxis anderer europäischer Staaten verfolgen, für Schiffe, die ausschließlich oder überwiegend in nationalen Gewässern eingesetzt werden, das Führen der nationalen Flagge vorzuschreiben. Sehr geehrte Damen und Herren, die Seeschifffahrt gehört auch zu den großen globalen Emittenten klimaschädlicher Stoffe und Gase. Das zentrale Problem ist noch immer das auf See als Treibstoff verwendete Schweröl. Nordsee, Ostsee und der Ärmelkanal sind inzwischen als Kontrollgebiete für Schwefel- und Stickoxidemissionen ausgewiesen. Hier müssen Kraftstoffe, in der Regel Schiffsdiesel, verwendet werden, die deutlich weniger Emissionen verursachen. Eine Ausweitung dieser Kontrollgebiete auf alle EU-Wässer würde weitere erhebliche Einsparungen verursachen, erreichen und sollte dringend umgesetzt werden. Deutsche Hersteller sind international führend beim Bau von Spezialschiffen. Auch Konverterplattformen für Windkraft auf See gehören zu ihren Stärken und sollten mit staatlicher Hilfe gestärkt werden. Die von der Bundesregierung vorangetriebene Aufrüstung auch im Bereich der Marine lehnen wir als Linke ab. Jeder Euro, der hier verschwendet wird, wäre in jedem anderen Bereich der maritimen Wirtschaft besser aufgehoben. Und zu guter Letzt, ein leider immer noch unterbelichteter Teil der maritimen Wirtschaft ist die Binnenschifffahrt. Die Initiative System Wasserstraße fordert völlig zu Recht, den Sanierungsbedarf bei den Wasserstraßen entschieden anzugehen. Alle baureifen Projekte müssen dringend verwirklicht werden. Und dass die Bundesregierung gleichzeitig ankündigt, in der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung 8% der Stellen streichen wollen, ist ein schwerer Rückschlag und muss verhindert werden.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Dr. Christoph Gross für die CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die maritime Wirtschaft hat eine enorme Bedeutung für uns als Exportnation, für die Energieversorgung Deutschlands und natürlich auch insgesamt für unsere Infrastruktur und Sicherheit. Das haben viele Redner in dieser Debatte parteiübergreifend hervorgehoben. Und deswegen ist es eine sehr gute Nachricht, dass die aktuelle Bundesregierung bereits im ersten Jahr ihrer Amtszeit mehr gemacht hat, als es in all den Jahren vorher der Fall war. Wir haben, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen, ein 400-Millionen-Euro-Programm für die Häfen und die Schifffahrt auf den Weg gebracht. Wir werden Rekordinvestitionen in das Schienennetz und in das Autobahnnetz vornehmen. Und wir werden Infrastrukturprojekte in Deutschland in Zukunft schneller planen und bauen. All diese Punkte werden die maritime Wirtschaft in Deutschland nach vorne bringen. Und wir wollen aber nächste Woche natürlich nicht nur nach Emden fahren, um uns für all die Erfolge bereits in den ersten Monaten der Amtszeit der Bundesregierung feiern zu lassen, sondern wir wollen nach Emden fahren, um erstens die Bedeutung der maritimen Wirtschaft für Deutschland und für Europa herauszuarbeiten. Denn das hatte meine Kollegin Vanessa Zobel eben sehr gut auf den Punkt gebracht. Die maritime Wirtschaft in Deutschland ist nicht nur eine Angelegenheit für die Küstenländer, sondern sie ist eine Angelegenheit für das ganze Land. Und ein Schwerpunkt wird daher die Frage sein, wie eng ist eigentlich die Sicherheit Deutschlands mit der Stärke der maritimen Wirtschaft verknüpft? Und die Sicherheit Deutschlands das wird die Antwort sein, so viel kann man schon vorwegnehmen, ist enorm stark. Mit der Sicherheit, die Sicherheit Deutschlands ist enorm stark mit der maritimen Wirtschaft verknüpft. Und deswegen werden wir auch alles dafür tun, um zum Beispiel die maritime Industrie in Deutschland weiter zu unterstützen. Die maritime Industrie in Deutschland ist, das hat die Kollegin Kreiser eben auch richtig dargestellt, eine echte Zukunftsbranche, die boomt. Wir reden ja leider im Moment in Deutschland über die ein oder andere Branche, da geht es bestenfalls um Erhalt von Arbeitsplätzen und manchmal auch um Arbeitsplatzabbau. In der maritimen Industrie wird das dank eines guten Zusammenspiels dieser Koalition mit den Unternehmen und Gewerkschaften anders sein. Wir können davon ausgehen, wenn unsere Maßnahmen fruchten, dass wir in vielen Regionen Deutschlands in den nächsten Jahren Hunderte und in einigen Regionen Deutschlands sogar Tausende neue Arbeitsplätze schaffen werden. Insbesondere auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir im Moment noch keine starke Industrie haben, aber auch in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein, in Hamburg, in Bremen, Bremerhaven. Und davon werden nicht nur die Küstenländer profitieren, sondern auch viele Zuliefererbetriebe in Bayern und in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen und anderen Ländern. Und all das werden wir bei der Nationalen Maritimen Konferenz besprechen, wie wir diesen Erfolgskurs, den wir bereits eingeschlagen haben, noch weiter ausbauen können. Ein Punkt ist mir in dem Zusammenhang auch noch besonders wichtig. Diese deutschen Technologien, die bereits jetzt zur Weltspitze gehören, die werden angesichts der geopolitischen Lage auch in vielen anderen Regionen zunehmend nachgefragt werden. Länder wie Indonesien, wie Singapur, aber auch die USA fragen sich, wie können sie ihre Gewässer besser erkunden? Wie können sie ihre See schützen? Und da haben wir enorm viel anzubieten mit Minensuchgeräten, mit Unterwasserfahrzeugen, die die See erkunden und natürlich auch mit U-Booten und Fregatten. Und insofern kann man sagen, die Nationale Maritime Konferenz, die wird auch einen Beitrag leisten, dass hier viele neue Exportschlager in Deutschland in Zukunft produziert werden. Ich freue mich auf die Beratung, auf viele gute Ideen. Nächste Woche in Emden werden wir den nächsten Meilenstein für die maritime Wirtschaft in Deutschland setzen. Herzlichen Dank.
Dankeschön. Der nächste Redner ist Enrico Komning für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Kollegen, sehr geehrte Frau Ministerin! Wenn man den vorliegenden Antrag liest, könnte man ja fast glauben, die maritime Wirtschaft in Deutschland sei bereits auf bestem Kurs. So umfassend, so wohlklingend, so vollständig ist dieser Text. Von der Fischerei bis zur Fregatte ist alles dabei. Nur eines fehlt, der rote Faden, die klare Linie. Denn wir reden hier über eine Branche mit jährlich rund 50 Milliarden Euro Umsatz und bis zu 400.000 Arbeitsplätzen. Eine Schlüsselindustrie, gerade auch für meine Heimat und für die Heimat unseres künftigen Ministerpräsidenten Leif-Erik Holm in Mecklenburg-Vorpommern, für meinen Wahlkreis im Nordosten, für unseren Außenhandel, für unsere Versorgung und für unsere Sicherheit. Und nicht, dass wir uns falsch verstehen, ich freue mich über den gegenwärtigen Auftragsbestand meiner heimischen Peenewerft in Wolgast, aber es ist angesichts Ihrer Politik nur eine Momentaufnahme, nur ein Nachglimmen besserer Zeiten. Aber bleiben wir beim Schiffbau. Länder wie China dominieren den Weltmarkt, das wissen wir alle. Deutschland kann nur noch in hochspezialisierten Nischen bestehen und selbst da wird es schon schwierig. Was ist Ihre Antwort? Bürgschaften, Programme, staatliche Flankierung. Sie überdecken strukturelle Schwächen mit immer mehr staatlichen Förderungen. Das ist, meine Damen und Herren, der falsche Weg. Freiheit statt Regulierung ist die Devise. Nur so kommen wir weiter. Sie sehen den militärischen Schiffbau als sicherheitskritisch an, aber dann wird trotzdem der Auftrag für die neue Bundeswehrfregatte nicht nach Kiel oder nicht nach Wolgast vergeben, obwohl dort die eigentliche Arbeit gemacht wird, sondern an einen niederländischen Generalunternehmer. Ein hochsensibles Projekt unserer Verteidigungsfähigkeit. Verzögerungen, ausufernde Kosten, wachsende Unsicherheit inklusive. Meine Damen und Herren, wer Sicherheit ernst meint, stärkt die eigene industrielle Basis durch mehr Wettbewerbsfähigkeit. Alles andere ist ein Widerspruch in sich. Oder schauen wir auf die Papenburger Meierwerft. Volle Auftragsbücher, Milliardenvolumen und trotzdem nur durch staatlichen Einstieg vor der Insolvenz gerettet. Was lernen Sie daraus? Offenbar nicht, dass die Rahmenbedingungen falsch sind, sondern dass der Staat noch stärker eingreifen soll. Das ist schon eine bemerkenswerte Schlussfolgerung. Und, meine Damen und Herren, diese Schlussfolgerung ist falsch. Auch beim Thema Fischerei. Auch beim Thema Fischerei kommt bei Ihnen nicht viel mehr als Absichtserklärungen. Unsere Ostseefischerei stirbt und ich weiß, wovon ich da rede. Ökosozialisten, Brüsseler Bürokraten haben Sie auf dem Gewissen. Ich rate Ihnen, unterhalten Sie sich mal mit den Fischern. Ich tue das nämlich in meinem Wahlkreis. Und die Bundesregierung tut nichts. Die Fischerei wird in Ihrem Antrag allenfalls als schützenswerter Restbestand behandelt, nicht als strategisch weiterzuentwickelnde Branche. Als AfD wollen wir, dass die Küstenfischerei eine Zukunft hat. Es ist wie immer mit dieser Bundesregierung, sie sagt das eine und macht das andere. Und das ist unehrlich. Und noch viel schlimmer, es wird am Ende auch dem deutschen Schiffbau, der Zuliefererindustrie, den Reedereien, den Fischern und den Häfen massiv schaden. Meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, Ihr Antrag will alles, außer das Entscheidende, nämlich bessere Wettbewerbsbedingungen. Wenn Sie das nicht begreifen, dann verwalten Sie den Niedergang, statt ihn aufzuhalten. Und deshalb ist Ihr Antrag zumindest nicht zustimmungsfähig. Und lassen Sie mich noch zum Schluss einen kurzen Blick nach links außen werfen. Gut, die Grünen sitzen jetzt in der Mitte. Dieser transintelligente Antrag der Grünen ist ein einziges Zerstörungsprojekt. Eine Diskussion darüber erübrigt sich. Die Umsetzung wäre das Ende der maritimen Wirtschaft in Deutschland und, Frau Müller, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Und deshalb lehnen wir Ihren Antrag ab. Vielen Dank.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Johann Saathoff für die SPD-Fraktion.
Moin, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Jahr 2000 fand die erste nationale maritime Konferenz statt, in Emden. Und nun kehrt die nationale maritime Konferenz nach Emden zurück. Man kann sagen, NMK is coming home. Freut mich, dass meine Heimat Ostfriesland dadurch ins nationale Rampenlicht mal treten darf. Ostfriesland ist eine wundervolle Region, das wissen Sie alle, mitten in Europa und wird von vielen Urlauberinnen und Urlaubern geschätzt. Vielleicht kennen Sie den rot-gelben Leuchtturm aus Filmen und Fernsehen, die Deiche mit den Schafen und die Krabbenkutter. Ostfriesland hat aber deutlich mehr zu bieten. Es hat, wie die anderen Küstenregionen auch, eine enorme Bedeutung für den Rest der Republik, manchmal unbeobachtet. Es gilt nach wie vor, dass die anderen Landesteile Deutschlands auf den Norden angewiesen sind. In Emden zum Beispiel werden nicht nur niedersächsische Pkw, sondern auch bayerische Qualitätsprodukte in alle Welt verschifft. Und es ist nicht egal, ob mein Toaster über Amsterdam nach Deutschland kommt oder über Hamburg oder Bremerhaven oder über Emden. Der Süden ist darüber hinaus auf den günstigen Strom angewiesen, der an und vor der Küste produziert wird. Nord und Süd konkurrieren nicht miteinander, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie ergänzen sich. Und wenn wir etwas für den Norden tun, dann hilft das auch dem Süden. Es ist deshalb sehr wichtig, dass der Bund seinen Verpflichtungen in Sachen Infrastruktur nachkommt und zum Beispiel die Vertiefung der Außenems auch tatsächlich finanziert. Das gilt natürlich auch für andere Flussläufe. Aber jetzt wollte ich heute mal den Schwerpunkt auf Ostfriesland legen. Dieses Projekt ist für die Region und die Hafenwirtschaft und damit für die deutsche Wirtschaft insgesamt sehr wichtig. Das gilt auch für ein zweites Projekt, die stark in die Jahre gekommene Eisenbahnbrücke über den Emder Hafen. Eine Renovierung mag kurzfristig helfen, aber es geht kein Weg an dem Bau einer zweiten Eisenbahnbrücke vorbei. Sie gehört in den Bundesverkehrswegeplan. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin Kind eines Hafenarbeiters. Mein erstes Geld habe ich im Emder Hafen verdient. Ausfegen von Viehtransportschiffen, Laschen von Autos bei jedem Wetter im Hafen, Fahren von Autos von A nach B im Hafen und auch in die Schiffe rein. Das waren damals meine Aufgaben. Ich habe am eigenen Leibe gesehen, was es bedeutet, mit meiner Hände Arbeit Geld zu verdienen und was das für ehrliche Arbeit ist, die die vielen Menschen in unseren Häfen jeden Tag leisten. Sie sind die, die dafür sorgen, dass der Motor überhaupt läuft, der Motor unserer Wirtschaft. Ihnen gilt unser Einsatz. Oder wie wir in Ostfriesland sagen, knoit het lütsche minske süt genug. Aber die Arbeit im Hafen verändert
sich. Muss ich Ihnen dafür jetzt einen Ordnungsruf erteilen? Ich habe nichts verstanden.
Das heißt, Herr Präsident, bitte keinen Ordnungsruf. Das heißt, so viel wie gearbeitet hat der kleine Mensch
Nein,
genug.
Ist gut. Entschuldigung, reden Sie bitte weiter.
Aber die Arbeit im Hafen verändert sich und sie wird sich weiter verändern mit der immer zunehmenden Digitalisierung. In der Hafenwirtschaft gibt es aktuell kaum einen Betrieb, in dem Digitalisierung und Umstrukturierung die bisherigen Arbeitsabläufe nicht verändern. Für die Beschäftigten führt dies zu neuen Arbeitsinhalten, neuen Qualifizierungsanforderungen und neuen Arbeitsbedingungen. Den Job, den ich damals gemacht habe, das Fahren von Autos im Hafen, wird es irgendwann vielleicht nicht mehr geben. Dann fahren sie automatisch. Worauf es mir in dieser Diskussion ankommt, ist, dass der Mensch im Hafen nicht vergessen wird. Dazu gehört auch, dass Hafenarbeit bleibt und nicht irgendwelchen Schiffsbesatzungen überlassen wird. Für uns als Sozialdemokraten ist klar, Laschen ist und bleibt Hafenarbeit. Der 1. Mai steht vor der Tür und nicht nur deshalb ist es mir ein echtes Anliegen, für das betriebliche Miteinander zu werben. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind aufeinander angewiesen und tun gut daran, gemeinsam Lösungen für Probleme zu entwickeln. Auf die Arbeit in und um die Häfen kommen enorme neue Aufgaben zu und diese Arbeit wird sich maßgeblich verändern. Diese Herausforderungen können wir nur gemeinsam mit den Sozialpartnern angehen. Ein gutes Miteinander braucht es auch bei einem ganz anderen Thema, unsere Sicherheit. Die Zeiten haben sich leider geändert. Die Bedrohungsszenarien werden viel greifbar. Gleichzeitig müssen wir als Deutschland und gemeinsam mit unseren europäischen Partnern viel mehr für unsere Sicherheit sorgen als früher. Im Krisenfall werden die Häfen, darunter auch der westlichste deutsche Nordseehafen, ob wir wollen oder nicht, eine wichtige Rolle spielen. Emden ist von strategischer Bedeutung für uns alle. Emden hat in militärischen Fragen eine leidvolle Geschichte. Da Emden ein bedeutender Hafen- und Werftstandort war, wurde die Stadt von den Alliierten vor allem im September 1944 in Schutt und Asche gelegt. Diese Alliierten, die damals Emden bombardiert haben, sind heute unsere Verbündeten, unsere Partner, unsere Freunde und wir müssen gemeinsam für unsere Sicherheit sorgen. Wir tun also gut daran, hier kluge Entscheidungen zu treffen. Für unsere Sicherheit tun wir auch noch etwas anderes, denn in Nord- und Ostsee schlummern noch 1,6 Millionen Tonnen Munition, die nach dem Zweiten Weltkrieg dort versenkt wurden. Lange schlummerte die Munition unbeachtet vor sich hin und droht, unsere Meere zu vergiften. Der Deutsche Bundestag stellt dem Bundesumweltministerium Mittel bereit, um dieses Problem zu lösen. Es soll eine Entsorgungsplattform gebaut werden, die Munition deutlich schneller bergen und unschädlich machen kann, als das bisher Taucher konnten. Und auch ein weiteres Thema ist mir wichtig, hier noch mal zu erwähnen und hat in maritimen Anträgen schon oft Niederschlag gefunden, das Thema Schiffsrecycling. Es ist unverantwortlich, die Beaching-Praktiken in Südostasien, das muss aufhören. Die Hongkong-Konvention, das Hongkong-Übereinkommen ist 2025 in Kraft getreten. Wir sehen in Schiffsrecycling einen Wirtschaftsfaktor, aber natürlich auch einen Rohstoff für die Bundesrepublik Deutschland. Sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass der Kutter der Zukunft gebaut wird. Und wer macht das? Die Hochschule Emden Lehr begleitet das. MWK is coming home. Herzlich willkommen in Emden und Geschenke nehmen wir gerne an.
Vielen Dank. Auch für die Übersetzung des Plattdeutschen für uns Hessen. Der nächste Redner ist Karl Philipp, Sassenrat für die CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Kollegin Zobel, der Kollege Saathoff haben ja bereits versucht, unsere Kollegen des Südens für diese Debatte auch zu gewinnen. Das ist wichtig, denn es geht um eine nationale Aufgabe. Also will auch ich meinen Teil beitragen. Und um es frei nach einem früheren bayerischen Ministerpräsidenten zu sagen, wenn bei uns vor Ort Industrie produziert und die Waren über Bahn oder Binnenschiff zu den Seehäfen kommen, dann beginnt der deutsche Export schon bei uns, in unseren Binnenhäfen und auf unseren Wasserstraßen und Straßen. Und anders als bei manch anderen Großprojekten, Transrapid und Co., dieses Modell funktioniert und es ist ein echtes Erfolgsrezept. Und wie funktioniert dieses Erfolgsrezept konkret? Produkte aus unserer Region, Stahlbleche und Aluminiumprofile, Polycarbonat, Granulat und Gipskarton werden hier hergestellt. Von den Binnenhäfen über Flüsse und Schienen, ja, zu Seehäfen wie Antwerpen, Hamburg oder Rotterdam gebracht und von dort in die ganze Welt exportiert. Das sichert Arbeitsplätze auch bei uns vor Ort. Und genau deshalb tragen wir Verantwortung, dass das auch in Zukunft so bleibt. Aber ein Blick auf die nüchternen Zahlen zeigt, die Transporte auf unseren Binnenwasserstraßen sind zuletzt zurückgegangen, auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Das ist ein Warnsignal. Die Binnenschifffahrt ist der Seismograf unserer Wirtschaft. Denn sie zeigt sehr früh, wie es ihr insgesamt geht, der Industrie. Gleichzeitig nutzen wir unsere Wasserstraßen viel zu wenig, obwohl sie Kapazitäten haben, wirtschaftlich sinnvoll sind und das Klima schonen. Und deshalb brauchen wir jetzt eine Trendwende. Und dann ist die Frage, wie sieht diese Trendwende aus? Und anders als Sie, Herr Kollege Komnik, sagen wir nicht nur, was falsch ist, sondern legen in unseren Anträgen und auch in unserer konkreten Politik ja vor, was wir bereits machen, was jetzt getan werden muss. Denn die gesamte Wertschöpfungskette unserer maritimen Wirtschaft hängt ja davon ab, dass Industrie und Logistik und Infrastruktur ineinander greifen. Lassen Sie mich dazu ein paar Punkte herausheben. Erstens. Wir müssen mehr in unsere Wasserstraßen investieren. Der Kollege Ploss hat darauf hingewiesen, die 400 Millionen aus dem Klima- und Transformationsfonds für Häfen und Wasserstraßen, das ist ein Start. Aber das Sondervermögen, Infrastruktur und Klimaneutralität verpflichtet uns weiter klar zum Handeln. Viele Schleusen und Anlagen sind über 100 Jahre alt. Wenn sie ausfallen, steht der Verkehr still und damit auch Teile unserer Wirtschaft. Das haben wir zum Beispiel an der Mosel gesehen. Und deshalb gilt dann auch, wir müssen die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung stärken. Wenn Notfälle auftreten, dann kommt es auf sie besonders an. Wir müssen schneller und mehr bauen, nicht weniger. Und wenn wir bei der Wasserstraße mit dem Infrastruktur-Zukunftsgesetz das Bautempo erhöhen, dann kann ganz sicher eines nicht gelten, höheres Tempo, aber dafür weniger Geld. Das kann nicht die Lösung sein. Wir müssen die Wasserstraße in unsere nationale Sicherheitsplanung integrieren. Und deswegen muss die Bundesregierung, das Bundesverteidigungsministerium, dringend auch ein militärisches Wasserstraßengrundnetz erarbeiten. Und wir müssen alle Potenziale für die Finanzierung nutzen. Ich erinnere an die 100 Milliarden Euro des Sondervermögens für die Bundesländer, Herr Kollege Cézanne. Und deswegen lassen wir die Länder gerade nicht allein. Das muss Spielräume bieten, sei es beim Hafenlastenausgleich der Seehäfen, sei es bei der Sanierung von Kaikanten oder Umschlaganlagen in den Binnenhäfen. Und zweitens, wir müssen die Chancen schaffen, dass Schifffahrt und Binnenschifffahrt sich modernisieren. Neue Technologien, automatisierte Schiffe bieten große Chancen. Das gehen wir an mit IHATEC, mit dem Flottenmodernisierungsprogramm, mit Modellprojekten, mit ELLA, dem Forschungsschiff. Und das muss uns zu einem klaren Gesamtkonzept für die Zukunft der Binnenschifffahrt zusammenführen. Lassen Sie mich abschließen. Es geht hier um mehr als nur Transport. Europa liegt nicht nur in der Mitte Europas, sondern wir sind über unsere Wasserstraßen mit der ganzen Welt verbunden. Unsere maritime Wirtschaft hat strategische Bedeutung. Und das zeigen wir dann auch in Emden.
Sie müssen zum Ende kommen, Kollege. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Alexis Gierig für die AfD-Fraktion.
Herr Präsident, Kollegen, liebe Landsleute! Die Regierungskoalition möchte Deutschlands maritime Wirtschaft stärken. Wunderbar. Ihr Antrag enthält eine Analyse dessen, was in den letzten 20 Jahren alles schiefgelaufen ist. Und dann folgen 125 Absichtserklärungen, was jetzt endlich alles verbessert werden muss. Gestatten Sie mir bitte, dass ich mit Goethes Faust zu Ihnen sage, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Es ist nämlich nicht der erste Antrag dieser Art. Seit 20 Jahren reden Sie, verehrte Kollegen von den Altparteien, davon, dass Sie Deutschlands maritime Wirtschaft stärken wollen. Deutschland hat also kein Ankündigungsproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Wir sind eine Exportnation, abhängig von zuverlässigen Warenströmen. Das haben Sie selbst alle auch festgestellt. Störungen der Lieferketten treffen alle Bürger. Und daher war es eben verheerend für die maritime Industrie, dass über Jahrzehnte das Verkehrsministerium ein Erbhof bayerischer Verkehrspolitiker war. Die haben nämlich bevorzugt Infrastrukturprojekte in Süddeutschland finanziert. Natürlich, das Beispiel kommt jetzt gleich. Rund 30% der im Hamburger Hafen umgeschlagenen Container werden direkt durch den Nord-Ostsee-Kanal zu den Ostsee-Anrainerstaaten transportiert. Wie Sie selber festgestellt haben, die Schleusen in Brunsbüttel wurden schon 1914 gebaut und sie sind seit über 20 Jahren sanierungsbedürftig. Sie haben grundsätzlich richtig beschlossen, in Brunsbüttel eine fünfte Schleusenkammer zu bauen. Geplant war der Neubau für das Jahr 2003. Im Jahr 2003 haben Sie zwar 300 Millionen Entwicklungshilfe nach China überweisen können. Die 300 Millionen für die veranschlagten Baukosten für die fünfte Kammer, die konnten Sie aber nicht zur Verfügung stellen. Und deswegen wurde dann der Baubeginn Jahr für Jahr verschoben. Und im Jahr 2012 reiste dann der Verkehrsminister Ramsauer von der CSU nach Brunsbüttel mit viel Tamtam und Pomp und machte den ersten Spatenstich. Herr Ramsauer hat versprochen, der maritimen Wirtschaft versprochen, im Jahr 2016 fährt das erste Schiff durch diese Schleuse. Sein Nachfolger, der Verkehrsminister Dobrindt, hat dann im Jahr 2016 der maritimen Industrie versprochen, im Jahr 2020 fährt das erste Schiff durch diese Schleuse. Und Sie wissen, wenn Sie in den Kalender gucken, wir haben 2026 und es fährt noch immer kein Schiff durch diese Schleuse. Sie fordern in Ihrem Antrag, Deutschland soll ein starker maritimer Standort bleiben. Wunderbar, schön und richtig. Aber die Unternehmen brauchen kein Politiker-Blabla, sondern sie brauchen zuverlässige Infrastruktur. Wenn ich mir Ihren Antrag anschaue, dann sind da sehr viele Punkte drin, die unsere volle Unterstützung erhalten können. Aber Sie begründen Ihre Forderungen mit der Herstellung von Kriegstüchtigkeit. Und, verehrte Kollegen von der CDU, Sie kapitulieren vor der grünen Klimakirche. Wir fordern Sie auf, ideologiefreie, sachliche Bestandsaufnahme durchzuführen, wenn Sie die maritime Wirtschaft tatsächlich stärken lassen. Stärken wollen. Lassen Sie mich noch mal mit Goethes Faust zu Ihnen sagen, der Worte sind genug gewechselt, lassen Sie uns endlich Taten sehen. Und ich garantiere Ihnen, liebe Bürger, ab 2029 wird die Fraktion Alternative für Deutschland diese Taten auch liefern. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist Anne Janssen für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, moin. Wenn wir über Verteidigungsfähigkeit und Resilienz sprechen, dann sprechen wir meistens über Fähigkeiten, über Beschaffung und über den Einzelplan 14. Aber die Zeitenwende hat eine zweite, weit weniger sichtbare Seite. Sie beginnt nicht bei der Truppe, sie beginnt bei der Infrastruktur, die unser Land handlungsfähig macht, wirtschaftlich und militärisch. Diese Infrastruktur ist zu einem erheblichen Teil maritime Infrastruktur. Häfen, Wasserstraßen, Schleusen, Hinterlandanbindungen, das ist die strategische Grundausstattung der Bundesrepublik. Und damit sind wir auch beim Kern dieses Antrages. Wer über Resilienz spricht, darf Häfen nicht nur als Umschlagplätze sehen. Wer über Abschreckung spricht, darf Hinterlandanbindungen nicht nur als Verkehrsprojekte sehen. Und wer über wirtschaftliche Stärke spricht, der darf maritime Infrastruktur nicht als regionale Sonderfrage begreifen. Die Bundesregierung hat bereits geliefert. 1,3 Milliarden Euro gehen nach Bremerhaven als logistisches Drehkreuz der NATO. Neue Förderrichtlinien im Klima- und Transformationsfonds für Landstrom in unseren Häfen. Und mit dem Kritis-Dach-Gesetz und NIS II ist der Schutz kritischer maritimer Infrastruktur erstmals umfassend geregelt. Das ist die richtige Richtung. So ist Hafenpolitik zu verstehen als nationale Aufgabe. Aber, und das sage ich als Vorsitzende des Arbeitskreises Küste meiner Fraktion sehr deutlich, aus diesen Ansätzen muss jetzt auch Realität werden. Wir haben in Deutschland nicht einen Hafen. Wir haben ein ganzes Netz aus See- und Binnenhäfen, aus Schleusen, aus Fahrrinnen und Hinterlandanbindungen. Und ein System ist eben nur so belastbar wie sein schwächstes Glied. Militärische Mobilität, Versorgungssicherheit und Exportwirtschaft nutzen dieselben Kaikanten, dieselben Schienen und dieselben Wasserstraßen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist kein norddeutsches Anliegen. Wir haben das heute schon gehört. 2/3 des deutschen Außenhandels laufen über deutsche Seehäfen. Allein aus Bayern sind es bis 2040 Waren im Wert von rund 87 Milliarden Euro jährlich. Aus Dresden 95% des Außenhandels. Maschinen aus Schwaben, Fahrzeuge aus Ingolstadt, Spezialchemie vom Mittelrhein. Am Ende geht das alles über einen Kai an der Nord- oder Ostsee. Ein letzter Punkt. Infrastruktur ist nicht nur Beton und Stahl. Zum maritimen System gehören eben auch die Menschen, die es betreiben. Lotsen, Seeleute, Hafen- und Werftarbeiter. Ohne sie bleibt der modernste Hafen ein stilles Bauwerk. Deshalb ist es richtig, dass wir das maritime Bündnis, die Ausbildungsplatzförderung und die nautische Ausbildung weiter stärken. Nächste Woche trifft sich in Emden die Nationale Maritime Konferenz. Wir müssen dafür aus Berlin ein klares Signal nach Emden senden. Der Bundestag hat verstanden, dass maritime Infrastruktur eine nationale Aufgabe ist, und wir sind bereit, sie auch so zu behandeln. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Der letzte Redner in dieser Aussprache ist Bastian Ernst für die Unionsfraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste! Maritime Sicherheit betrifft uns alle. Das sehen wir derzeit sehr konkret anhand der Straße von Hormuz. Wenn die Sicherheit nur eines Seeweges, nämlich nicht gewährleistet ist, wirkt sich das sofort auf die Märkte aus. Auf den Benzinpreis, auf Düngemittel, weil alles knapper und teurer wird. Die Sicherheit, die Freiheit der Seeschifffahrt ist für die ganze Welt wichtig und daher auch eine globale Aufgabe. Ich begrüße es daher auch ausdrücklich, dass unser Bundeskanzler gemeinsam mit dem BMVG hier eine Beteiligung Deutschlands an der Sicherung der Straße von Hormuz angeboten hat. Deutschland ist ein verantwortungsbewusster Teamplayer in der Völkergemeinschaft und kann hier einen Beitrag im Rahmen der multilateralen Mandats leisten. Gleichzeitig ist mir als Marineberichterstatter im Verteidigungsausschuss aber natürlich klar, dass die Marine vor großen Herausforderungen steht. Die Marine wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten extrem verkleinert, und wir haben die kleinste Marine aller Zeiten. Dennoch, im Rahmen der Zeitenwende 2022 ist uns klar, dass wir diesen Kurs jetzt ändern müssen. Und unsere Sicherheit ist so stark bedroht wie noch nie, vor allem seit dem Ende des Kalten Krieges. Unsere Marine wird künftig mehr leisten müssen, um gemeinsam mit unseren Verbündeten den Gegner Russland effektiv abzuschrecken. Deshalb möchte ich auch dem Inspekteur der Marine, Herrn Admiral Karg, danken, dass er mit dem Kurs Marine 2035 einen so klaren Kurs aufgezeigt hat. Ebenso wie allen Kameradinnen und Kameraden, die in Einsätzen sind, die in Übung sind und da einen wichtigen Teil dazu beitragen, dass Deutschland, Europa und die westliche Welt geschützt wird. Und dennoch haben wir viel zu tun, denn diesen Weg müssen wir verfolgen. Wir müssen beschleunigter beschaffen. Wir müssen die Zulassung, die Nutzung beschleunigen. Und auch das tun wir. Wir müssen uns auf unbemannte Systeme konzentrieren, denn der Faktor Mensch wird immer der limitierende Faktor sein. Und wenn ich von der AfD höre, mit einer wie auch immer mal wieder gearteten Unwahrheit, Fake News, ich möchte es gar nicht so sehr kommentieren, dass wir so tun, als ob wir Schiffe im Ausland beauftragen, stimmt das einfach nicht. Wir haben Schiffe in der Vergangenheit dort beauftragt, und durch Ihren ganzen Streit in der AG Verteidigung haben Sie das wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Aber wir wechseln gerade den Generalauftragnehmer, weil das Projekt nicht gut läuft, und dann mit den deutschen Partnern diese Schiffe hier zu bauen. Und deswegen ist es einfach nicht korrekt, es so zu sagen, denn wir achten auf unsere deutsche Schiffbauindustrie. Wir möchten die Aufträge mit nationaler Sicherheit auch nach Deutschland holen. Und das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass es einfach nicht stimmt. Dennoch muss Schnelligkeit jetzt die Priorität haben. Und deswegen gehen wir den Weg, auch bei den MEKOs und der F-126 pragmatisch ranzugehen. die Marinebaustandards auszusetzen, an die NATO-Standards anzugleichen. Das haben wir neben vielen anderen guten Punkten auch in diesem maritimen Antrag festgehalten. Denn nur einsatzbereite Schiffe im Wasser können unsere Gegner abschrecken. Stärke ist die Voraussetzung für Frieden. Wir müssen uns verteidigen können, um uns nicht verteidigen zu müssen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Weitere Wortbeiträge sind zu dieser Aussprache nicht angemeldet. Ich schließe diese. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf Drucksache 19478 mit dem Titel Deutschlands maritime Wirtschaft stärken, Sicherheit, Resilienz und Innovation vom Hinterland über die Küste bis zur Hohen See. Wer stimmt für diesen Antrag? Das ist die Unionsfraktion und die SPD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Bündnis 90 die Grünen und die Linke. Wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion. Damit ist dieser Antrag mit den beschriebenen Mehrheitsverhältnissen angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 18b. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19491 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Weitere Überweisungsvorschläge sehe ich nicht. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8, erste Beratung des von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen eingebrachten